Wusstet ihr, dass 90% eurer Vereinseinnahmen wahrscheinlich in einem einzigen Bereich anfallen, über den ihr euch kaum Gedanken machen müsst, während die restlichen 10% euch die größten Kopfschmerzen der Buchhaltung bereiten können? Wir machen heute Schluss mit dem Rätselraten, nehmen das Skalpell in die Hand und trennen in der heutigen OP den ideellen Bereich sauber von der Vermögensverwaltung. Unter anderem erklären wir dabei, wie ihr Ausgaben für die Mitgliederverwaltung richtig aufteilt und warum die 25.000 Euro Grenze für Kleinunternehmer auf jeden Fall in deinem Kopf verankert sein sollte. Kompakt und direkt aus der Praxis, so wie du es kennst, für deinen Verein. Und das hier wird ein kurzer Crashkurs, vor allem für EinsteigerInnen. Und wenn du in einer Leitungsposition im Verein bist und keine Ahnung von Finanzen hast, dann lohnt es sich, dran zu bleiben. Wir wollen aus dir keinen Buchhalter machen, aber das Grundverständnis über die Bereiche der Vereinsbuchhaltung hilft dir sicher weiter. Vor allem, wenn du nach § 26 persönlich haftender Vorstand bist, ist ein wenig Finanzbuchhaltung bzw. Finanzbildung richtig wertvoll. Heute kriegst du von uns die Basics und kannst dann bei der nächsten Sitzung mitreden. Andersrum gilt als Vorwarnung natürlich auch, wenn du ein Buchhaltungsnerd bist, dann wird dir das meiste hier schon bekannt vorkommen. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, dein Podcast mit den beiden Sportmanagern Pascal und Martin. Wir möchten uns in dieser und auch in der nächsten Episode im Schwerpunkt mit den vier Bereichen der Finanzbuchhaltung im Verein beschäftigen, weil wir immer wieder merken, dass es da gewisse Unsicherheiten gibt. Die vier Bereiche, damit du sie einmal gehört hast, sind der ideelle Bereich, die Vermögensverwaltung, der Zweckbetrieb und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Wir wollen deswegen heute starten mit dem ideellen Bereich und der Vermögensverwaltung. Doch bevor wir zu diesen zwei Punkten ins Detail gehen, möchten wir mit ein paar grundsätzlichen Informationen starten.
Genau, viele wissen, dass es diese vier Bereiche gibt oder auch Sphären genannt, aber verstehen halt gar nicht, wieso das eigentlich notwendig ist. Grundsätzlich ist es so, dass der Gesetzgeber den Vereinen, die gemeinnützig tätig sind, ursprünglich einmal das Leben bezüglich ihrer Finanzen einfacher machen wollte. Die Überlegung war, wenn eine Gemeinschaft an Menschen Geld einsammelt, um einem Hobby zu frönen und das zu verfolgen und sich gegebenenfalls auch noch gesellschaftlich betätigen möchte, ja, dann sollte man ihnen ja auch die Möglichkeit geben, sich darauf zu fokussieren. Gesetzlich gesehen sind gemeinnützige Vereine also in erster Linie nicht dafür gedacht, wirtschaftlich tätig zu sein. Solange sie auch wirklich wirtschaftlich nicht tätig werden, sind die gesetzlichen Regeln deswegen recht einfach. Doch wir alle wissen, die Realität sieht anders aus. Das liegt zum einen daran, dass Vereine Zusatzeinnahmen brauchen. Und zum anderen liegt es daran, dass es gesellschaftliche Erwartungshaltungen gibt, im Verein gewisse Sachen anzubieten, die aber gesetzlich gar nicht primär so vorgesehen wurden. Denken wir jetzt zum Beispiel mal an den Getränkeausschank oder die Bratwurst an Spieltagen. Denken wir an gewisse Merchandise-Produkte, die vielleicht Mitglieder nachfragen. Zum Beispiel Trikots, die man gerne tragen möchte. Kursangebote wollen auch bestehen, aber natürlich willst du nicht Mitglied gegebenenfalls im Verein werden, sondern willst einfach nur den Kurs machen. Oder die Verwaltung vom eigenen Grundbesitz im Sinne von Vereinsheim, Sportplätzen und Hallen hat natürlich auch nochmal so ein paar Spezialitäten. Das führte dazu, dass der Gesetzgeber sagte, Moment mal, wenn ihr mit privaten kommerziellen Anbietern durch euer Angebot in Konkurrenz tretet, ja, dann können wir euch das Leben auch nicht mehr so einfach machen und ihr müsst ein bisschen eure Steuervorteile abgeben. Zum Beispiel, wenn ihr ein Zumba-Kursangebot habt im Verein, dann tretet ihr einfach mal in Konkurrenz mit einem Fitnessstudio, das diesen Kurs auch anbietet. Man sieht es also an dem Beispiel sofort. Und diese Vermischung von dieser gemeinnützigen Welt und der wirtschaftlichen Welt im Verein führt zu der Lösung des Gesetzgebers in Form der vier Bereiche im Verein. Und meine Einschätzung dazu, man gibt Laien ein deutlich schwereres Konstrukt an die Hand, als es die meisten kleinen Unternehmen haben. Und damit du jetzt trotzdem noch durchblickst, weil Pascal hat ja gesagt, wir reden heute auch ein bisschen für Anfänger, gehen wir jetzt mal die zwei Bereiche durch und behandeln also die anderen beiden Bereiche, die ein bisschen mehr schwieriger sind, in der nächsten Folge. An der Stelle natürlich noch ein rechtlicher Hinweis. Weder Pascal noch ich sind Steuerberater und dürfen deswegen steuerlich beraten. Wir präsentieren hier jetzt in dieser Folge nur unsere Einschätzung. Bei entsprechende Detailfragen in deinem Verein und Einzelfällen solltest du also trotzdem auf deinen Steuerberater des Vertrauens zugehen und Rücksprache halten. Einen Hinweis wollen wir aber nicht vorenthalten. Wenn du ein sehr kleiner Verein bist, also maximal 50.000 Euro Umsatz machst, egal was das jetzt ist, also in welcher Sphäre das normalerweise liegen würde, dann ist auch diese Sphärentrennung für dich im ersten Moment erstmal völlig egal. Allerdings ist diese Regelung seit 2026 neu eingeführt und deswegen haben alle bestehenden Vereine natürlich vorher diese Trennung bereits gemacht. Und zweitens hat man mit 50.000 Euro Einnahmen schnell viel zusammen und ja, du wirst sehen, du wirst sehr schnell darauf hinkommen, dass du die Zuordnung doch machen musst. Unsere Empfehlung also an der Stelle ist, wenn du nicht gerade einen Verein im ersten Jahr neu gegründet hast, würde ich bei bestehenden Vereinen die Aufteilung auf jeden Fall beibehalten und das weiter so machen. Aber jetzt haben wir auch genug der Vorrede gemacht, Pascal, würde ich sagen, starte du doch mal mit dem ersten Bereich.
Das mache ich gerne. Ich stelle dir nämlich jetzt den ideellen Bereich vor. Und der ideelle Bereich ist das, was der Gesetzgeber sich ursprünglich mal unter einem gemeinnützigen Verein vorgestellt hat. Du weißt sicherlich noch, die Gemeinnützigkeit erhältst du in der Regel für 4 Jahre durch das Finanzamt und diese Bescheinigung kommst du in den Genuss diverser Steuervorteile und Sonderrechte. Zum Beispiel die Möglichkeit der Auszahlung von steuerfreien Übungsleitungs- und Ehrenamtspauschalen. Das haben wir in Episode 148 zum Beispiel schon mal beleuchtet, wenn dich das näher interessiert. Oder auch, du bekommst Fördermittel, zum Beispiel von einem Landessportbund oder von deiner Kommune. Und diese Gemeinnützigkeit erzeugt darüber hinaus eine Einnahmekategorie, die ein Unternehmen gar nicht kennt. Und zwar die Spende. An Unternehmen spendet man ja nichts. Und damit sind wir auch schon mittendrin im ideellen Bereich. Zum ideellen Bereich gehören alle Einnahmen und Ausgaben, die eurem Satzungszweck zuzuschreiben sind. Vereinfacht gesagt reden wir hier von Beiträgen, also euren Mitgliedsbeiträgen, von Aufnahmegebühren, von Spenden oder auch von Zuschüssen. Und der Zweck des Vereins könnte, ne, wenn wir hier über Sportvereine reden, bei dir in der Satzung zum Beispiel Förderung des Sports sein. Könnte aber auch, je nachdem, was du für ein Verein bist, die Jugend- und Altenpflege sein. Auch da lohnt sich eben der Blick in deine Satzung, um zu gucken, wo packe ich das eigentlich hin. Schauen wir uns also nochmal für den Sportverein die typischen Dinge, die Einnahmen an. Das sind sowas wie Beiträge, Aufnahmegebühren, Spenden etc. hatten wir schon. So, und dieser Bereich, dieser ideelle Bereich, ist für die meisten Vereine auch schon das Hauptgerüst der Finanzierung. 80-90% teilweise der Jahreseinnahmen, gerade bei kleineren Vereinen, sind eben diese drei Positionen. Das ist eindeutig, einfach nachvollziehbar und dementsprechend, kleiner Haken hier dran, der Gesetzgeber nimmt euch hier wirklich Arbeit aus dem Kreuz. Bei den Ausgaben wird es schon etwas komplizierter. Die Ausgaben müssen ebenfalls zur Erfüllung des Satzungszweckes das als Ziel haben und stehen in der Verbindung zu den Einnahmen. Gucken wir also drauf, wenn ihr Mitgliedsbeiträge einzieht, dann habt ihr natürlich auch Mitglieder. Das heißt, die Kosten für die Mitgliederpflege, also die Einladung zur Mitgliederversammlung, was auch immer anfällt, Porto, Druckkosten, Raummiete, das könnt ihr alles ansetzen, genauso wie wenn ihr dort Mitglieder ehren möchtet. Also Vereinsnadeln, Urkundendruck, Pokale, all das gehört dazu. Das hängt eben mit den Mitgliedern zusammen. Mitglieder müssen auch verwaltet werden, beziehungsweise der Verein muss verwaltet werden. Das heißt, zu eurem Satzungszweck gehört auch, dass ihr Ausgaben haben könnt, zum Beispiel, wenn ihr in das Vereinsregister eingetragen werdet oder indem ihr eine Ehrenamtspauschale an den Vorstand bezahlt oder auch indem ihr eure Webseite unterhaltet, ne, in der auf Dauer die wichtigsten Informationen sind über euren Verein. Genauso kann aber auch der Kostenbereich Steuerberatung für die Buchhaltung im ideellen Bereich angesetzt werden. Bei der Geschäftsführung, weil ihr als Vorstand müsst den Verein ja leiten, könnt ihr auch den Auslagenersatz ansetzen. Das heißt zum Beispiel die Fahrtkosten zu Vorstandssitzungen, wenn ihr die erstattet bekommt, oder auch eine Telefonpauschale oder Druckerpauschale, je nachdem, was ihr nutzt. Genauso auch die allgemeine Vereinshaftpflicht, Haftpflichtversicherung für den Vorstand oder eben auch die Ehrenamtspauschale für den Vorstand. Die Beiträge, die ihr an den Landessportbund oder Kreissportbund oder an wen auch immer, wo ihr Mitglied seid, abgeben müsst, gehören ebenso in den ideellen Bereich. Und auch das Thema Mittelbeschaffung könnt ihr ansetzen. Das heißt, wenn ihr einen Flyer druckt, um zum Beispiel auf eine Spendenaktion aufmerksam zu machen oder eben auch die Kosten für den Druck der Spendenbescheinigung oder eben auch die Kosten, die ihr habt, wenn ihr zum Beispiel mit einer Crowdfunding-Plattform zusammenarbeitet, um Spenden einzuwerben und dann eine gewisse Provision anfällt. All das sind Kosten, die haben direkt mit dem Vereinszweck zu tun und dementsprechend alles ideeller Bereich.
Du hast es gerade eigentlich schon sehr gut gesagt gehabt, ein sehr gutes Beispiel auch geliefert gehabt, warum man so aufpassen muss bei den Sphären und den Bereichen. Ein Beispiel bei dem Thema Kosten für die Webseite. Du hast gerade gesagt, das gehört in ideellen Bereichen. Das ist auch bei den meisten Vereinen so. Wenn du also keine Werbung schaltest, ist das komplett richtig. Aber wenn du halt Werbung dort schaltest, für einen Sponsor zum Beispiel, oder auch durch Verlinkung Einnahmen generierst, ja, dann gibst du keine reine Information mehr über die Vereinsarbeit rein und dann gehört diese Webseite halt nicht mehr in den ideellen Bereich. Und da siehst du schon, es ist gar nicht so einfach auf den ersten Blick, wie man vielleicht denkt, weil du kannst es nicht mal so pauschal sagen. Und wenn du dir unsicher bist, ob die Kosten jetzt in den ideellen Bereich gehören, kannst du dir einfach folgende Frage stellen. Würden diese Ausgaben auch anfallen, wenn wir gar keinen aktiven Sportbetrieb, in dem Fall Zweckbetrieb, und keinen Verkauf, also Geschäftsbetrieb hätten? Und diese Frage musst du dir stellen. Und wenn du da auf ein Ja kommst, dann kannst du das im Normalfall in den ideellen Bereich mit aufnehmen. Und um das mal zu verdeutlichen, nehmen wir mal das Thema Mitgliederverwaltungssoftware. Diese ist im ersten Schritt ja erst einmal 100% dem ideellen Bereich zugeordnet, weil wir haben ja gerade gelernt, Mitgliederpfleger ist unerlässlich und gehört deswegen in den ideellen Bereich. Wie sieht es denn jetzt aber aus in dem Moment, wenn ich über die Software auch die Buchung zum Beispiel von Sportkursen anbiete? Diese Kurseinnahmen liegen nämlich im Zweckbetrieb, wie wir noch lernen werden, und damit müssen auch die zugeordneten Kosten im Zweckbetrieb liegen. Das heißt, ein Teil der Kosten der Mitgliedersoftware gehören dann eigentlich in den ideellen Bereich, ein Teil aber auch in den Zweckbetrieb. Wie man das richtige Verhältnis dann bestimmt, liegt in der individuellen Entscheidung, sollte aber logisch nachvollziehbar für einen Dritten sein, also meistens das Finanzamt. Beispiel: Wir generieren mit den Mitgliedsbeiträgen 18.000 Euro im Jahr als Verein und haben Kurseinnahmen von 2.000 Euro. Dann wären die Kosten 90% ideell und 10% Zweckbetrieb. Hier wird es dann halt auch deutlich. Du siehst also an dem Beispiel schon, wenn du das jetzt auf mehrere Ausgaben rüberziehst, dann wird es hier schon deutlich komplizierter. Aufgrund der wenigen Kosten, die du im ideellen Bereich zuordnen kannst, wird auch recht gut klar, dass du in diesem Bereich nach Abzug der Ausgaben von den Einnahmen eigentlich immer einen Gewinn haben wirst, weil du viele Kosten des Vereins hast, die einfach nicht in diesen Bereich gehören. Zum Schluss wollen wir natürlich auch nochmal über Steuern sprechen. Im ideellen Bereich ist es nämlich so, dass eure Einnahmen ertragssteuerfrei sind. Du musst also keine Steuern auf den Gewinn bezahlen. Und auch die Umsatzsteuer spielt im ideellen Bereich gar keine Rolle. Du musst keine Umsatzsteuer ausweisen und abführen, kannst dir aber gleichzeitig auch keine Vorsteuer von etwaigen Rechnungen vom Finanzamt zurückholen. Das musst du halt dir bewusst machen. Ja, und da in diesem Bereich halt oft Überschüsse verbleiben, ist diese Regelung natürlich sehr vorteilhaft für dich.
Von daher teilweise Lob an den Gesetzgeber. Die Idee ist gut, Martin hat es gerade gesagt, in der Umsetzung wird es dann kompliziert. Schauen wir deshalb auf den zweiten Bereich, die Vermögensverwaltung. In der Vermögensverwaltung liegen alle Erträge, aber eben auch Verluste, die aus eurem Vereinsvermögen resultieren. Diese können entstehen einfach nur, weil dieses Vereinsvermögen angesammelt wurde oder aktiv angelegt wurde. Was jetzt etwas sperrig klingt, wollen wir natürlich auch ein bisschen im Detail erläutern. Und falls du dir jetzt denkst, naja, wir haben ja kein Vereinsvermögen, ja, das kann sein. Vielleicht übersiehst du aber auch das eine oder andere und deswegen schauen wir nochmal genauer drauf. Und eigentlich gibt es im Wesentlichen drei wichtige Einnahmetypen, die in diesem Bereich anfallen können. Einmal, indem ein Vereinsvermögen zur Nutzung überlassen wird. Es wird also ein Recht übertragen, das ist ein immaterieller Wert, zum Beispiel also ein Markenrecht oder eine Logonutzung. Und da spricht man dann typischerweise auch von Lizenzgebühren. Das wäre Fall Nummer 1. Fall Nummer 2 ist vielleicht das gängigere, dein Vermögen wird verzinst. Also das Kapitalvermögen, das Geld, was du auf einem Konto liegen hast, erzeugt dadurch, dass es dort rumliegt, eine Zinseinnahme. Und der dritte Fall wäre die langfristige Vermietung oder Verpachtung einer Immobilie. Typischerweise wäre das zum Beispiel eine Vereinsgaststätte an einen Dritten. Auch das wäre dann in diesem Bereich eine Einnahme. Und bei den Ausgaben ist es genauso wie eben im ideellen Bereich, die müssen zum Typus der Einnahmen passen. Das heißt, Bankgebühren wirst du mit ziemlicher Sicherheit zahlen müssen. Die gehören dann als Ausgaben in die Vermögensverwaltung, weil die eben mit dem Bankguthaben zu tun haben und schmälern dementsprechend deine Zinserträge. Und jetzt sind wir leider in so einer Phase, in der meistens die Bankgebühren höher sind als die Zinserträge. Das heißt, da haben wir eine kleine Disbalance drin. Die anderen Aufwendungen, die bei der Vermögensverwaltung anfallen können, sind natürlich die, falls ihr ein verpachtetes Vermögen habt. Das kommt natürlich ganz stark darauf an, ob ihr das wirklich habt bzw. könnt oder eben auch nicht. Also spielt nur für die Vereine eine Rolle, die irgendwie ein Vereinsheim haben und sich entscheiden, das nicht selber zu bewirtschaften. Habt ihr also eine Immobilie verpachtet, dann sind es alle Aufwendungen, die mit der Instandhaltung zu tun haben. So zum Beispiel Reparaturkosten für eine Heizung, aber auch eben die ganz normalen Kosten, die man so als Vermieter in der Nebenkostenabrechnung weitergeben kann. Grundsteuer, Müllgebühren, Gebäudeversicherung, auch die Hausverwaltung, je nachdem, ob ihr vielleicht einen Hausmeister oder sowas beschäftigt oder jemanden, der den Rasen mäht, kann alles weitergegeben werden. Dazu gehört auch, dass die Abschreibung auf das Gebäude weitergegeben werden kann bzw. abgezogen werden kann von den Einnahmen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema keine Regel oder Ausnahme. Wenn ihr zum Beispiel eine Gaststätte verpachtet habt, und die Umkleidekabine der Mannschaften im gleichen Gebäude sind, also es da keine Trennung gibt und dementsprechend zum Beispiel nur eine Heizung oder ein Heizkreislauf existiert, dann kann eben die Heizungsreparatur nicht zu 100% in der Vermögensverwaltung zugeordnet werden, sondern man muss eben anteilig gucken, was ist möglicherweise Zweckbetrieb, was ist Vermögensverwaltung, weil Zweckbetrieb eben die sportliche Tätigkeit ist. Und da geht es üblicherweise oder einfacherweise nach Quadratmetern. Das heißt, wie groß ist das Gebäude insgesamt, welchen Anteil machen die Kabinen aus und so könnt ihr eine Aufteilung vornehmen. Und jetzt verstehst du auch, warum das manchmal komplizierter ist als gedacht und warum wir dem Gesetzgeber nur so ein teilweises Lob ausstellen können, weil das ist wirklich tricky und kann dich ganz schön überfordern.
Ja, du siehst, die Verwaltung von eigenen Immobilienvermögen erzeugt also, wie wir gerade von Pascal gelernt haben, schon große relevante Position bei dir in diesem Bereich. Ja, und wenn du das halt nicht hast, dann ist dieser Bereich bei den meisten Vereinen eigentlich eher sehr übersichtlich. Deswegen wollen wir es auch mal bei dem Beispiel belassen. Ehrlicherweise haben die wenigsten Vereine halt einfach das Glück, eine eigene Immobilie zu haben oder auch Pech, je nachdem, wie man es sehen möchte, und diese dann entsprechend auch weiter vermieten zu können. Zum Abschluss müssen wir natürlich trotzdem nochmal auf das Thema Steuern an der Stelle blicken. Grundsätzlich ist die Vermögensverwaltung ertragssteuerfrei. Das bedeutet, dass du keine Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer mit Soli zahlen musst. Das ist also wie im ideellen Bereich, absolut identisch. Die erste Veränderung, die wir im Vergleich zum ideellen Bereich haben, ist aber die Umsatzsteuer. Wir wollen dich natürlich jetzt mit Details des Umsatzsteuerrechts ein bisschen in Ruhe lassen und wollen dir deswegen auch nur die Kerninformationen liefern. Auf Erträge aus Kapitalvermögen, also Zinsen und Dividenden, musst du grundsätzlich keine Umsatzsteuer abführen und es gibt auch keinen Vorsteuerabzug, also das Zurückholen von gezahlter Umsatzsteuer. Genauso verhält es sich auch bei der Vermietung und Verpachtung. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel die Reparaturkosten der genannten Heizung bruttogleich netto sind. Und ja, der Verein kann sich dementsprechend da nichts von der Steuer zurückholen. Es gibt allerdings hier auch die Möglichkeit, gegenüber dem Finanzamt zu erklären, dass du im Bereich Vermietung und Verpachtung gerne umsatzsteuerpflichtig sein möchtest. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du jemanden hast, der auch als ja, Person, also quasi als, würde sagen, quasi ein B2B-Kunde ist, quasi jemand, der also geschäftlich sowieso Umsatzsteuer abführen muss, dann könntest du dir darüber Gedanken machen. Ist aber ein Spezialfall, wenn du das hast, gerne deinen Steuerberater mal danach fragen. Das führt jetzt hier an der Stelle definitiv zu weit. Ja, und als letzten Punkt haben wir dann ja noch die Überlassung von Markenrechten genannt. Und ja, hier ist es jetzt mit der Umsatzsteuer wirklich etwas anders. Wir machen mal folgendes Beispiel, was immer wieder im Vereinsalltag auftaucht, auch wenn euch das gar nicht so richtig bewusst ist. Ihr erlaubt einem Sponsor, dass er das Logo, also das ist das Markenrecht, euer Logo, auf seiner Webseite zum Beispiel nutzen darf, indem er sagt, hier, ich unterstütze den Verein. Das ist erstmal grundsätzlich eine Rechteüberlassung und muss mit 7% Umsatzsteuer versteuert werden. Gleichzeitig könnt ihr euch für angefallene Kosten aus diesem Bereich, also aus diesem speziellen Fall, auch die Vorsteuer ziehen. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr das Logo des Sponsors nutzt, ohne dass ihr werbend für ihn dafür auftretet. Also zum Beispiel sagt, das Produkt ist jetzt besonders gut, dir fallen keine Haare mehr aus oder weiß ich nicht, was der Sponsor dann gerne hören würde. Wenn man sich überlegt, wo man das denn sieht, dann denkt man vielleicht so an das ein oder andere Fußballturnier, wenn man so durch etwas ländliche Regionen fährt. Es ist ja meistens so, dass an Straßenlaternen diese Poster hängen und dann steht das Datum drauf, welche Mannschaften spielen. Und unten sieht man dann die ganzen Sponsoren ganz klein aufgeführt mit ihren Logos, die das Turnier an der Stelle halt unterstützen. Wenn das die einzige Werbung ist, die die Sponsoren für dieses Turnier machen, dann würde ich sagen, ist das aus meiner Sicht ein Sponsoring in der Vermögensverwaltung und nicht wie normalerweise im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Und noch ein kleiner Exkurs, wenn du an dieser Stelle dich fragst, was ist denn mein Logo eigentlich wert oder was ist mein Sponsoring eigentlich wert, auch dazu haben wir schon eine eigene Episode gemacht. Hör da gerne mal rein, nutz den Suchbegriff Vereinsstrategen, Wert des Sponsorings, du findest die Episode recht schnell. Und an der Stelle möchte ich gerne noch auf den Begriff Kleinunternehmerregelung eingehen. Ich wiederhole, Kleinunternehmerregelung hat für dich eine gewisse Relevanz, weil das die Grenze ist, beziehungsweise die Definition dafür, wann du Umsatzsteuer abführen musst und wann nicht. Weil wenn deine umsatzsteuerrelevanten Umsätze weniger als 25.000 Euro sind, dann musst du dir keine Sorgen um das Thema Umsatzsteuer machen. Dann entfallen teilweise auch Dinge, die Martin gerade eben gesagt hat. Das heißt, auch da nochmal eine Vereinfachung, Entbürokratisierung. Aber es geht eben nicht um Umsätze, die du allgemein machst als Verein, sondern eben nur um die umsatzsteuerrelevanten Umsätze, also hier aus der Vermögensverwaltung oder aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb am Ende. Im Detail heißt das aber, alle Einnahmen aus dem ideellen Bereich spielen eben bei dieser 25.000 Euro Grenze keine Rolle. Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung, für die die Umsatzsteuer relevant wäre, zum Beispiel die eben beschriebenen Markenrechte, aber eben auch die Einnahmen aus dem Zweckbetrieb und aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehören dazu. Das heißt, wenn du unter der Summe von 25.000 Euro bist, dann kannst du dich beim Finanzamt melden und diese Regelung beantragen, deine Rechnungen ohne Umsatzsteuer ausweisen und das Ganze dann, wie gesagt, auch legal abwickeln. Du musst auf deiner Rechnung allerdings schreiben, dass du Kleinunternehmer bist und auch diese Regelung in Anspruch nimmst, damit dein Gegenüber sich nicht fragt, Mensch, da fehlt doch die Steuer. Das bedeutet allerdings auch, dass du keine Vorsteuer ziehen darfst. Also du darfst nichts gegenrechnen. Und du musst keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und hast dementsprechend auch keine Verpflichtung zur Umsatzsteuerjahreserklärung. Auch wenn diese ganzen Begrifflichkeiten für dich jetzt erstmal nach Neuland klingen. Das Schöne ist ja, wenn du unter 25.000 Euro bist, und das kannst du bei deiner Buchhaltung mal kurz checken, dann fallen hier viele Dinge weg. Heißt aber auch, sobald du diese Grenze überschreitest, musst du im folgenden Jahr die Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen, kannst wiederum Vorsteuer dann ziehen für diese Dinge, die du auch ausgewiesen hast, und du musst eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, beziehungsweise auch dann die Umsatzsteuer schlussendlich an das Finanzamt abführen. Es ist also sehr wichtig, dass du diese Grenze immer im Blick hast und optimal für deinen Verein ausnutzt.
Ja, wir hoffen, dass du jetzt schon einiges mitgenommen hast. Wir haben jetzt die ersten beiden Bereiche des Vereins besprochen. Und ja, wenn du so ein Aha-Erlebnis heute hattest, dann bin ich schon zufrieden oder beziehungsweise sind wir beide zufrieden. In zwei Wochen besprechen wir dann den Zweckbetrieb und den wirtschaftlichen Geschäftsbereich. Super wichtig aus meiner Sicht, weil da sind so ein paar Feinheiten, die du vielleicht nicht so kennst und die du nicht so auf dem Schirm hast. Ja, und das wollen wir dir natürlich dann auch näher bringen. Also, bleib gerne dran und falls du es noch nicht getan hast, abonniere mal gerne diesen Podcast, damit du auch diese Folge und diese wichtigen Informationen dann nicht verpasst. Und bis dahin wünschen wir dir erstmal eine schöne Zeit. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.